Meine YouTube-Story, der Creator-Podcast, heute von der Sicherheitskonferenz in München. Mein Name ist Ralf Bremer, Sprecher von Google in Deutschland. Und ich sitze hier im YouTube-Studio im Bayerischen Hof mit Marvin Neumann. Marvin, herzlich willkommen und vielleicht stellst du dich einfach mal kurz vor.
Ja, danke für die Einladung und schön, dass ich hier sein darf. Ich bin Marvin, ich bin 32 und mache jetzt YouTube seit 2016 mache inzwischen Politikjournalismus. Habe vor kurzem 100.000 Abonnenten erreicht, was mich sehr gefreut
hat. Herzlichen Glückwunsch.
Danke. Ich warte noch auf den Play-Button. Ich hoffe, der kommt bald.
Kommt.
und habe in Mainz studiert, Publizistik tatsächlich. Und ja, das mache ich und darf hier auch im Rahmen der Sicherheitskonferenz mit ein paar richtig spannenden Politikern sprechen.
Als Politikjournalist hier auf der Münchner Sicherheitskonferenz sozusagen am Puls der Weltpolitik, wie war so der erste Eindruck für dich?
Ja, soll ich was sagen? Ich hab gerade eben, als ich ein bisschen rumgegangen bin und mich einfach mal irgendwo hingestellt habe, habe ich so eine Dreierkonstellation gesehen von drei Leuten, wo ich dachte, okay, spannend, dass die miteinander sprechen. Der eine, der ist schon lange eigentlich von der Politik oder lange seit 8 Jahren von der Politik so ein bisschen weg verschwunden. Es war schon spannend zu sehen, also die verschiedenen Leute miteinander zu erleben und einfach nur zu beobachten. Ja. Und was mir auch immer wieder auffällt, ist, so Konferenzen, wenn man sie miterlebt, vermenschlichen diese großen, hochrangigen Politiker sehr, weil du merkst, das sind Menschen wie du und ich, ja, die halt die wichtigen Entscheidungen treffen. Und das finde ich immer sehr faszinierend, weil ich dann immer wieder merke, ja, die haben viel zu sagen, die haben viel zu machen, aber sie sind eigentlich wie du und ich, nur mit deutlich mehr Macht.
Nun bist du hier auf der Sicherheitskonferenz im YouTube-Studio und führst journalistische Interviews mit Politikerinnen und anderen Akteuren. Es gibt manchmal das Vorurteil, dass Journalismus und YouTube nicht so richtig zusammengehen. Nun bist du der lebendige Gegenbeweis. Wie siehst du das?
Oh, ich finde, dass das auf jeden Fall zusammengeht. Also ich glaube, diese Problematik oder dieses Vorurteil, dass Journalismus und YouTube nicht zusammenpasst, das rührt so von diesen Anfangstagen. Also so, sagen wir mal 2008 bis vielleicht 2015, 16, irgendwie so in dem Dreh, ja. Weil da war YouTube fast ausschließlich oder viel Unterhaltung, viel Comedy und all das, womit ich auch groß geworden bin. Und da gab es das halt nicht. Da gab es keine Journalisten. Ja. Einer der ersten, der mir da einfällt, ist Mr. Wissen2Go, tatsächlich auch mein Chef, Mirko Drotschmann, der auch 2016, 2015 angefangen hat. Und selbst heute finde ich ja, also dass es gar nicht so unfassbar viele Politikjournalisten auf YouTube selbst gibt. Und es wächst und es wird immer mehr, aber ich glaube, daher rührt das. Hat sich aber, finde ich, auch gewandelt, seitdem auch große Sender, öffentlich-rechtliche, auch die Plattform YouTube und andere für sich entdeckt haben und gesagt haben, ey, da sind die jungen Leute und inzwischen auf YouTube, und das finde ich nicht negativ, auch die etwas älteren Leute, die man auch darüber erreichen kann. Und da sollten wir hin. Und da sollten wir Inhalte bespielen. Aber ich glaube, so aus dieser Anfangszeit rührt das, ja, nicht ernst genommen zu werden. Zugegeben, wenn mich Leute fragen, sage ich auch nicht, dass ich YouTuber bin, sondern im Zweifelsfall Journalist auf YouTube, damit Leute das besser einordnen können und wissen, okay, der macht keinen Quatsch-Content, weil ich glaube, damit wird es immer noch in Verbindung gebracht.
Jetzt versuchen wir doch mal hinter dein Erfolgsgeheimnis zu kommen. Wie macht man Journalismus auf YouTube erfolgreich? Wie schafft man die Reichweite, wie kriegt man die Abonnenten? Was ist dein Geheimrezept?
Arbeiten, arbeiten, arbeiten und bloß nicht eine Woche auslassen. Nicht, weil YouTube einem das nicht verzeiht, sondern einfach, weil man dranbleiben muss. Ich hatte ehrlicherweise schon 3-4 Phasen, wo ich selbst gedacht habe, nee, weißt du was, Ralf, also ich lasse das jetzt sein mit YouTube. Ich möchte nicht mehr, weil es so viele Down-Phasen gab, aber ich genau wusste, ich muss dranbleiben, beziehe mich immer wieder auf den Kern meiner Videos zurück, dann wird das irgendwann wieder bergauf gehen. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist tatsächlich, sich ernsthaft zu überlegen, wen will ich eigentlich erreichen, also welche Zielgruppe habe ich. Und ich habe für mich ganz früh schon erkannt, es gibt so 3 Zielgruppen. Ja? Es gibt die, die keine Ahnung von Politik haben, die vielleicht durch Rezo, ja, Europawahl 2019, ich hoffe, wir erinnern uns alle dran, auf Politik stoßen. Dann gibt es die, die so ein bisschen Ahnung haben, die vielleicht das auch studieren oder sich irgendwie damit auseinandersetzen. Und dann gibt es die Besserwisser. Und das meine ich auch nicht negativ, die wissen es tatsächlich besser als ich. Ich möchte nicht diese Besserwisser erreichen, sondern diese ersten zwei Zielgruppen. Und so reiche ich dann noch meine Videos an. Ich sage zum Beispiel nicht, Olaf Scholz hat XY gesagt, sondern Bundeskanzler Olaf Scholz. Ich kann nicht voraussetzen, dass jemand Olaf Scholz kennt, und das ist für diese erste Zielgruppe. Und manchmal streue ich aber auch so Nerdwissen, sage ich mal, mit ein, dass zumindest auch diese Besserwisser sich ja irgendwie bestätigt fühlen, dass sie auch wissen, ah, okay, da bekomme ich auch was. Aber daran wirklich früh zu denken, also dranbleiben, ja, also wirklich veröffentlichen und sich eine Zielgruppe überlegen. Und das ist der letzte Punkt, das ist der dritte Punkt, wirklich gut recherchieren. Also die normalen journalistischen Standards einhalten. Ja? Also wirklich schauen, dass man unabhängige Quellen hat, dass es mehrere Quellen gibt, unabhängige. Also die drei Sachen, würde ich sagen, sind mein Geheimrezept in Anführungszeichen. Und einfach dranbleiben.
Journalistische Standards hast du erwähnt. Du arbeitest wie ein Journalist, bist Journalist. Und trotzdem musst du in den sozialen Medien, auf YouTube, Dinge anders machen. Was würdest du sagen, was machst du anders als deine Kolleginnen und Kollegen im Fernsehen?
Thumbnails und Themenframing. Weil das ist ja schon so eine Sache von, wie breche ich das Thema runter, damit Leute überhaupt draufklicken. Wenn es bei YouTube Shorts zum Beispiel ist oder auf anderen Plattformen, die Short-Content machen, ist genau das Gleiche, bloß dann sind es die ersten 5 Sekunden oder die ersten 10 Sekunden. Kurz das Thema einordnen, wie mache ich das, wie bekomme ich die Leute dazu, dass sie dranbleiben. Und das ist immer so ein Balanceakt, den die Leute im traditionellen Fernsehen jetzt nicht in dem Ausmaß machen. Inzwischen ja schon auch, weil sie ihre Sachen auf YouTube und Co. auch posten und sich auch darüber Gedanken machen. Aber das beeinflusst den Content, das beeinflusst den Anfang des Videos und es beeinflusst halt eben, mit welchem Bild ich einsteige. Zugegeben, ich glaube, meine Thumbnails sind manchmal ein bisschen mehr, nicht hau drauf, aber so ein bisschen effekthascherischer, wenn man das so sagen kann, als die Videos selbst. Die Videos sind tatsächlich super zurückgenommen, während die Thumbnails manchmal ein bisschen mehr aufs Gas drücken. Aber das nehme ich dann im Video sofort wieder raus und bin dann auch neutraler. Aber ich glaube, das ist wirklich der Knackpunkt.
Wann geht ein journalistisches Video viral?
Oh, das ist eine gute Frage. Wenn es, ich gebe dir ein Beispiel. Markus Lanz und Richard David Precht hatten 2023 so einen kleinen Mini-Skandal, vielleicht auch einen größeren, wo es um Hafermilch ging und wo Markus Lanz meinte, wir sind so eine Hafermilchgesellschaft, ja. Und die beiden sind ja erstmal bekannt, beide sind bekannt. Der eine hat noch eine große Sendung. Und deren Inhalte selbst sind auf YouTube und Co. erfolgreich, haben hunderttausende Aufrufe und so. Also die sind erfolgreich, die sind bekannt als Person und sie sind kontrovers. Und ich war schnell und habe versucht herauszufinden, was war denn eigentlich der Kontext? Was war der Kontext von diesem Hafermilch-Zitat? Habe das Video gesucht, habe dann geguckt, wo ist das, wer hat das eigentlich, wer hat das Original? Habe das dann auch gefunden und habe das dann auch innerhalb von 2 Tagen, habe ich dann das gepostet mit Kontext und längeres Video. Und die Schnelligkeit in Kombination wirklich mit der Tatsache, dass die erfolgreich sind auf der Plattform und dass es eine Diskussion außerhalb noch gab, die meinetwegen auf WhatsApp oder auf sonstigen Drittplattformen stattfanden, das hat dazu geführt, dass das Video erfolgreich war und auch tatsächlich viral ging und am Ende sogar Markus Lanz erreicht hat. Ob ich das jetzt feiere oder nicht, sei dahingestellt, weiß ich selbst nicht so genau. Aber er hat zumindest gesagt, er hat das auch gesehen. Er hat mein Video dazu gesehen. Also es hat dann wirklich der Kreis wurde am Ende geschlossen. Aber diese Sachen, glaube ich, spielen da stark mit rein, dass auch journalistischer Content viral gehen kann am Ende.
Sehr interessant. Jetzt ist das traditionelle Fernsehen bekanntlich stark im Umbruch, ja, gelinde gesagt, im Öffentlich-Rechtlichen, aber auch im Privaten. Wirklich alles ändert sich. Und natürlich müssen sich Fernsehsender auch für die Zukunft aufstellen. Was würdest du den traditionellen Fernsehproduzenten raten? Wie müssen sie sich entwickeln, damit sie, ähnlich wie du vielleicht, eine neue Zielgruppe, die jungen Zielgruppen wirklich auch für die Zukunft für sich gewinnen können?
Was würde ich den traditionellen Fernsehleuten raten? Das Ding ist, ich arbeite ja auch mit traditionellen Fernsehleuten zusammen. Ich mache ja auch was mit dem SWR. Aber da ist es zum Beispiel so, dass die ja auch digitale, ich nenne es jetzt mal, Redaktionen haben, die das auch kapiert haben, sage ich mal, was es bedeutet, Online-Fernsehen zu machen, Online-Content zu liefern. Zugegeben, ich bin der Meinung, dass viele Fernsehproduktionen, Dokus und so wie das seit 30 Jahren, 40, 50 Jahren lief oder auch die ganzen Talkshows, Illner, Maischberger, Lanz, das funktioniert ja genauso wie vor 30 Jahren auch von der Aufmachung her im Fernsehen, die Sendung selbst. Und die Clips und die Ausschnitte auf YouTube funktionieren auch extrem gut. Aber sie haben halt verstanden, wie müssen wir tatsächlich den Algorithmus bespielen, wie müssen wir die Thumbnails auf YouTube jetzt zumindest mal bespielen und wie können wir das Package aufbereiten. Also wenn es einen Tipp gibt, dann das Package zu bedenken. Wie verpacken wir diese Sendung? Ja? Was ist nicht nur ein Titel für die Sendung, sondern was passiert drumherum? Dann hast du viel gewonnen. Beispiel, der Spiegel TV zum Beispiel, ob man das gut findet oder nicht, nochmal eine andere Frage, die ballern alte Reportagen raus von 30, 40 Jahren auf YouTube und die laufen unfassbar gut. Und die Erzählstruktur dieser Reportagen ist ja gut. Das ist ja Dreiaktstruktur, das ist Einleitung, Hauptteil, Ende und Wendepunkt. Das funktioniert. Und YouTube-Videos funktionieren nicht anders, nur viel kürzer. Aber das Package ist was, was sich geändert hat.
Wir wollten noch kurz über YouTube Shorts sprechen und da sagst du mir vor der Aufzeichnung, du hast da gerade deine Meinung geändert.
Ja.
In welche Richtung hat sie sich geändert?
Ja, das freut jetzt natürlich Google ins Bessere. Also ich bin ganz ehrlich, ich habe vor 4, 5 Jahren, ich glaube 21, irgendwann rollte Shorts ja aus, schon so meine Vorbehalte gehabt und fand ich auch alles nicht gut, weil aber auch YouTube so hardcore auf Langformat trainiert war. Und nicht nur die Algorithmen oder die Technik, sondern die User am Ende des Tages auch. Die wollten das nicht sehen. Ich habe das damals auch sehr schnell gemacht und habe gemerkt, nee, meine Leute haben einfach keinen Bock zu. Und ich glaube, über die Jahre hinweg, andere Player, TikTok und Co. kamen ja auch hinzu, haben das dann aber okay gemacht. Die Leute haben sich dran gewöhnt. Und ich habe mich aber trotzdem weiterhin geweigert, das zu machen, weil ich gesagt habe, nee, irgendwie, ich glaube, meine Leute wollen das nicht und ich sehe auch nicht, dass neue Leute auf meinen Kanal kommen. Ich lasse das lieber sein, bevor ich mir irgendwie die Finger verbrenne. Weil das ist immer die große Angst von YouTube-Creatern, von mir auch, dass der Kanal darunter leidet. Dass er nicht wächst. Mhm. Oder dass du Videos rausballerst und dann deine Langformat-Videos beeinträchtigt sind. Zugegeben, jetzt habe ich aber in den letzten 6 Monaten mich doch mal ein bisschen ausprobiert und mal alte Interviews rausgeschnitten. Das, was ich dir gerade gesagt habe, was Fernsehsender nicht anders machen, ja, mit Ausschnitten aus Talkshows. Und siehe da, es funktioniert sehr gut. Und inzwischen gibt es so 1, 2 Videos mit Gregor Gysi tatsächlich, liegt wahrscheinlich auch ein bisschen an Gysi, die so 800, 900.000 Aufrufe gemacht haben. Trotzdem, wenn man das so sagen kann, die verdienen nicht so viel Geld wie die Langformat-Videos. Das muss man auch an der Stelle sagen. Aber da habe ich aber wirklich meine Meinung geändert, dass es schon Sinn ergeben kann. Und dann noch Querverweise auf das Langformat zu machen. Das ist gut.
Ja, Format muss zum Inhalt passen, glaube ich. Ja. Das ist auch klar.
Genau.
Wir wollten noch ganz kurz über dein Hobby Triathlon sprechen und über deinen yes. Podcast.
Ja.
Was machst du lieber, deine journalistischen Videos oder den Triathlon-Podcast?
Oh, das ist jetzt
rhetorische Frage oder gemeine Frage.
Das ist eine gemeine Frage, weil ich glaube, ich glaube, ich mag meinen Triathlon-Podcast schon sehr, bin ich ganz ehrlich. Es schlagen in meinem Herz zwei Herzen, wenn man das so sagen kann. Ich lebe dafür, guten sachlichen Journalismus zu machen. Und gleichzeitig habe ich aber eine neue Leidenschaft erkannt, auch im Podcast, Gefühle und Emotionen zu zeigen im Sport. Aber ich glaube, wenn der Triathlon-Podcast finanziell so wirklich auch dann irgendwann hoffentlich mal so gut läuft, ich glaube, dann würde ich wahrscheinlich nur noch den machen, wenn ich von dem alleine leben könnte. Weil, und das stimmt tatsächlich auch, da ist einfach viel weniger Hass. Das muss man ehrlicherweise so sagen. In dem Politikjournalismus, auch auf YouTube, aber auch auf allen anderen Plattformen, ist relativ egal, herrscht sehr viel Negativität. Und das macht was mit einem. Und da erlebe ich auf der anderen Sportweltseite, auch online, total viel Liebe, Nettigkeit, Zuneigung und Wohlwollen. Und das ist natürlich was anderes, ne? Aber ich kämpfe für beides. Weiterhin.
Wir arbeiten weiter an mehr Nettigkeit auf allen Kanälen zu allen Themen. Vielen Dank, Marvin, dass du heute hier bei uns warst.
Danke dir, danke für die Einladung.
Charity, welcome. Could you please briefly introduce yourself?
Thank you so much. My name is Charity Ekezie and I'm from Nigeria. And yes, I create content, so I'm a content creator and a journalist. Well, not currently practicing journalism because I'm a full-time content creator right now. And I think that's basic things about me.
You're here at the Munich Security Conference, I guess, for the first time. Mm-hmm. How is it to being so close to world politics?
I think it's interesting and also should I say, I don't know the right word, but I've also, I mean, I've been exposed to some world politics in the past, and a couple of conferences I've been to. So this is not super new to me. It's just exciting to see world leaders who are definitely talking about how to tackle global change. And yeah, it's interesting.
Wonderful. Let's talk a little bit about your work.
Yeah.
So you are famous for debunking stereotypes about Africa. Yeah. How did this idea come about?
So it didn't really come to me initially as an idea. It just came to me as payback. So I got a comment in one of my posts in 2021, and someone made a funny joke about Africa. It wasn't really a joke. It was just like very stereotypical. And I was like, okay, I needed to respond to this particular question. And when I wanted to respond, I responded in sarcasm, and it blew up. So because it blew up, I started doing it, and eventually it became like a full-time advocacy for Africa.
Sarcasm is sometimes not easy to understand.
Mm-hmm.
Why do you think this worked so well for you?
So because I understand that not everybody gets sarcasm, whenever I make a video that is sarcastic, I put the opposite of what I'm saying in the background. So I could be saying, oh, you know what? We don't have cars in Africa, you're right. But in the background, literally, you would see a car behind me. So people will be like, but wait, you said you don't have cars, but I see a car right behind you. And I'm like, yeah, that's the point. I'm trying to tell you that we have cars, but I'm doing the opposite. So that way people that don't get it will get it.
Very interesting. So, I mean, Africa, your continent, is a topic on conferences like these for many decades now. Why do you think that these stereotypes still exist? Why is it necessary that people like you still explain Africa to others?
Because I feel like, just like you said, conferences like this is always focusing on Africa. And when things like this are focused on, the positivity isn't focused on. It's mostly about the negativity. And people are so used to just focusing on negativity and ignoring the fact that there is positivity. Especially when it comes to Africa. So it's like whenever I mention Africa to someone, the first thing the person thinks is the negative things. How about how beautiful we are? How about how amazing our culture is and the people are? So conferences like this, yes, it's always the same routine over and over again. So that's why my job is to make sure that no matter how much you want to talk about Africa, at least out of 10, there should be more than 6 positive things.
Very well. Yeah, you could say serious content, and you have a lot of subscribers. How many subscribers do you have on YouTube?
1 million.
1 million plus, is quite something. Congratulations for
that. Thank you.
How did you manage to do that? What was your magic trick?
Oh, I wouldn't really say there was a magic trick, because I've been on YouTube. I joined YouTube in 2014, but I officially was able to start posting in 2017 because I was so scared to post content. I was like, people may not like me, they may not like my voice. But eventually, I started posting consistently, but it wasn't really getting the attention I deserved. Well, not the deserved. I mean, the content was probably trash, but at the time. But eventually, 2 years ago, when I picked up YouTube more interestingly towards this African advocacy thing, it kind of blew up. And yeah, people started getting engaging in my stuff and enjoying what I'm talking about. And then, of course, I got to 1 million. It wasn't overnight, but it was a good milestone. And I'm grateful for it.
You said at the beginning you see yourself as a journalist and as a content creator.
I don't see myself. I studied journalism.
You are a journalist.
Yes.
So what is the difference between your work, you would say, and the journalists that work for traditional media? Or would you say it's just the same?
Well, the same, but probably using different platforms. So, of course, a journalist's job is to educate, entertain, and inform. Well, for some people, entertain. For me, I think I do the same thing with my platforms. In as much as I'm entertaining people about Africa, I'm also educating them, and I'm also informing them about African cultures, African traditions, things that happen in Africa. So, yeah, I think I see myself as also using the digital media to do the same thing that traditional media does, but just in a different, yeah, in a different method.
Final question, where do you see yourself in 5 to 10 years?
On TV. So studying journalism, and I worked in radio for a while, but I always wanted to be on TV. Radio wasn't really like the big thing for me. So eventually I hope to be on TV, you know, entertaining, talking about Africa, doing some educating work, informative work. I don't know, but I just see myself on TV. Somehow it will happen.
I'm sure it will. Yeah. Thank you so much, Charity. Thank you for being with us.
I appreciate it. Thank you.